Wir sprechen in der heutigen Credo-Sendung mit Professor Jörg Splett über Karl Rahner. Er kannte ihn, er war bei ihm Assistent, ist von ihm geprägt worden. Wir waren gerade beim Glauben der Theologen beziehungsweise bei einem doch verbreitet zu beobachtenden Mangel an Glauben bei Theologen. Jetzt haben Sie, oder ich fange anders an. Wenn wir Karl Rahner hören, dann denken wir sofort an schwer verständliche Schriften, dunkle Texte, verschachtelte Sätze, wo man nicht weiß, wo geht es jetzt an der Stelle hin, wo weicht es da an und wo kommt es dann wieder zurück. Und man steht so ein bisschen auch als einfacher Gläubiger, liest man das so 2, 3 Zeilen und denkt sich, na, das überlasse ich mal lieber den Experten. Jetzt haben Sie immer wieder darauf hingewiesen, lest doch auch seine geistlichen Schriften, zum Beispiel sein Buch übers Gebet oder Ähnliches. Können Sie ein Beispiel dafür geben oder andeuten, wie sich so etwas in diesen, sein Grunddenken, seine Grundintention, das, was ihn angetrieben hat, in solchen geistlichen Schriften findet?
Erstmal also zugegeben, das ist wirklich, es ist halt so, wie es ist. Was meinen Sie, wie oft Lehmann und ich ihm gesagt haben, Sie können doch nicht Vorlesungen halten für uns. Sie sollen die Vorlesung für die Leute halten. Die Leute waren vorher bei Guardini und der Audimax war proppevoll. Und er hat ja immerhin, hat er in dem Hörsaal.
Muss man dazu sagen, Sie sprechen jetzt über seine Münchner Zeit, er war der Nachfolger von auf dem Guardini-Lehrstuhl.
Und da hat er, hat's ja, soll es auch wieder nicht übertreiben, er hat tatsächlich den Hörsaal von, das waren 250 dann, also von meinem Doktorvater und Lehrer Max Müller, der war trotz also dieser Umbrüche, die damals waren, gefüllt, aber ist es wirklich weniger. Und was hat er uns gesagt? Der hat gesagt, das müsst ihr machen. Ich mache so und ihr müsst das übersetzen, weil wir gesagt haben, Sie können doch nicht so reden, das stand in der Studentenzeitung dann, suche ein Lexikon, Rahner-Deutsch. Und sein Bruder soll ja mal gesagt haben, wenn er pensioniert wird, wird er also sich hinsetzen und seine Artikel ins Deutsche übersetzen. Das hat ihm Karl nicht gefallen. Also das muss man sagen, ist tatsächlich da und daneben haben wir eben die Schriften. Auf der anderen Seite, das erste Mal, wo ich, da habe ich ihn persönlich gar nicht getroffen, weil ich war in dem Vortrag gar nicht drin. Das war 62, war er eingeladen von der Theologischen Fakultät, einen Vortrag zu halten. Damals war so die Mode, das hieß immer so, warum bin ich noch in der Kirche oder so ähnlich. Und dann hat er da geredet und hat im Kern eigentlich gesagt, ich bin katholisch aufgewachsen und sehe keinen Grund, das aufzuhören. Und am Montag haben der größere Teil der Theologenprofessoren haben darum geschimpft, dafür müsse man niemand aus Innsbruck einladen, der so Sachen redet, das wissen wir auch so. Wenn man andererseits diesen Text anguckt von ihm, da sieht man, wie toll der wirklich gearbeitet ist. Also er hat auch da wieder schwierige Passagen, aber obwohl das jetzt hier keine unmittelbar geistliche Sache ist, das ist im, ich glaube, es ist im dritten Band oder fünften Band der Schriften ist der Text drin. Man sieht, wie er hier wirklich Schritt für Schritt da durchgeht und das begründet oder aufbaut. Also ich meine, man könnte auch schon bei den wissenschaftlichen Schriften zum Teil sagen, manche sind so schwer, gar keine Frage. Mein Vorgänger in St. Georgen, der Pater Ogermann, hat gesagt, er habe im Grundkurs, und das nehme ich heute noch her da übel, dass die den Grundkurs gedruckt haben als Grundkurs und in solchen Stößen in den Buchläden und die Leute haben es alle gekauft, die Mütterchen. Und der Pater Ogermann sagte mir, er habe immer wieder Sätze dreimal lesen müssen, um es überhaupt zu verstehen. Also nicht irgendwer, sondern jemand von Format. Also das ist leider so gewesen, diese Art, und so haben wir damals natürlich auch geschrieben. Also wenn ich mir heute eines dieser ersten Bücher da, also Konturen der Freiheit, meine Anthropologie da angucke, dann kann ich mir nur sagen, die armen Studenten. Weil wir haben das alles so gemacht, Klammer auf und dann schon die Antwort drin und Klammer wieder zu. Bis heute sagen die Leute, es sei gut, dass man, also wenn man den Splett zuhört, aber lesen, das lässt man besser oder so. Ich behaupte, das sei nicht mehr ganz so. Aber die Leute sagen es stets. Also das steckt schon drin. Aber nebenher wirklich jetzt, um endlich auf Ihre Frage zu kommen, die steckt ja auch in den anderen Schriften drin. Also erstmal diese erste Worte ins Schweigen. Das waren der kleine Artikel, die er im Klerusblatt in Innsbruck geschrieben hat. Und diesen wirklich schön, diesen knapp, da hatte er einen begrenzten Raum darin, wo er sehr schön das so vermittelt. Manche werden sagen, es ist ein bisschen, es gerät manchmal auch etwas so ins Kitschige, denn wenn er so anfängt, da jetzt bewegt oder poetisch zu werden, diese Stilsicherheit von Hans zum Balthasar hat er nicht im selben Maß, kann man ungeniert so sagen. Jeder Mensch hat seine Grenzen. Aber auf der anderen Seite ist das wirklich lesbar und dann diese Predigten, die er 47 in St. Michael gehalten hat, Not und Segen des Gebets, die finde ich nach wie vor einfach fantastisch, weil er erstmal das macht, was ihm tatsächlich hingehört. Er spricht an, was an Not eben wirklich da ist. Und das vermisse ich bis hinein in die kirchliche Liturgie. Manches geht da nicht. Die Jesuiten zum Beispiel in St. Georgen, die beten als Tischgebet, immer so ein Tischgebet, da kommt in der Mitte vor, alles was lebt, sättigste mit Wohltaten. Und ich war 8,5 als Ältester auf der Flucht mit meiner Mutter und ich habe in den Taschen der toten Soldaten nach Brot gesucht. Die Mutter hat es vorgekaut. Er ist verhungert. Wir haben ihn am Weg begraben. Und dann ist das jedes Mal für mich so ein leichter Stich, wenn ich da also jetzt bete, alles was lebt, sättigst du mit Wohltaten. Also es gibt so eine Schmeichelei auch in unserer Liturgie. Da finde ich es schon gut, dass es eben auch diese Schärfe der Texte gibt. Genau wie ich also nicht dankbar genug sein kann dafür, dass es in der Bibel selber ein Buch gibt, wie das Buch Hiob. Sowohl der Jeremias wie der Ezechiel sagen im Namen Gottes, es gibt ein Sprichwort bei den Kindern Israels, die Väter essen saure Trauben und die Kinder kriegen stumpfe Zähne. Nicht so Spruch des Herrn, nur wer selber saure Trauben isst, kriegt stumpfe Zähne. Und was macht das Kind, das mit AIDS geboren wird? Nein. Und dass man da wirklich sagt, nein, da muss ich doch dranbleiben und sagen, das und das ist und wie nehme ich das auf? Das ist bei Rahner in seinen geistigen Schriften drin, der unterschlägt das nicht. Der schildert, wie schwierig es ist mit dem Glauben, wie schwierig das mit dem Beten ist, dass es nicht einfach ist, ein Priester zu sein und, wo man hinguckt. Das kommt vor und da sind nicht einfach Sonntagsreden, die drin sind. Und deswegen kann uns das, meine ich, auch helfen. Man sieht, da ist jemand, ein Meister, ein Lehrer, mit dem kann man gehen.
Und deutet vielleicht so etwas auch darauf hin, dass man bei aller berechtigten Kritik, die man noch üben kann, hier und da jetzt theologisch, aber dass diese Grundintention ist, das ganze menschliche Dasein als Ganzes so ernst zu nehmen, wie es im Grunde ja der Glaube tun soll. Also es geht um alles.
Ja, es geht wirklich um alles. Und hier wäre dann eben dieser zweite Punkt zu nehmen, was man lange ja aus den Augen verloren hatte, wo dann vor allen Dingen Klaus Fischer, der ja als einer der Ersten war, der das herausgearbeitet hat, man muss Rahner von den Exerzitien her verstehen. Er hat auch oft Exerzitien also gegeben früher und das gemacht und getan. Dass man das also einfach sieht und nimmt, erlebt aus dieser seelsorglichen Welt. Und er hat immer gesagt, ich bin ein Schulmeister, der hatte keine Hobbys, der hatte keinen Urlaub, sondern er hat einfach gearbeitet und immer so ein bisschen brummig rum oder so. Das ziehe ich durch. Deswegen habe ich tatsächlich gesagt, diese 3 Jahre, die ich bei ihm habe da arbeiten dürfen, zum Glück war dann das nicht die einzige Zeit, wo ich ihn gesehen habe. Denn es ist ja dann in Münster, ist er dann ja zwischendurch mal sehr recht krank geworden. Und dann hat er dort aufgehört und war ja dann wieder in München. Und dann war er zuerst ja draußen in Nymphenburg. Da hatten die noch ein Schriftstellerhaus, die Jesuiten. Und dann war er aber doch wieder im Bergmannskolleg. Und ich hatte ja dann dort war dort alle 14 Tage da, um meine Vorlesungen dort zu halten und Seminar. Da haben wir auch miteinander geredet und das war sehr schön dann in der Zeit. Ich habe Bücher von ihm mit seiner Widmung drin und so, wo man auch über so Dinge geredet hat miteinander. Diese Seite muss man einfach sehen, erst recht dann von den Dingen, was wir ja wissen, wie dieser eine junge Jesuit da in Wien, der sich da um diese merkwürdigen und gefallenen Jungens da gekümmert hat. Heute macht er das ja in Rumänien oder weiter. Und Rahner ist da aufgetaucht und es gibt einen Briefwechsel von den Jungens dort an Rahner hin, wo er das so angehört hat und beantwortet hat. Die sind sehr bewegend. Nochmal. Also, dass diese Dimension hineingehört. Und ich habe immer wieder gehört von Leuten, die ihn auch mal gefahren haben oder so, dass sie sagen, der hat sich wirklich um mich gekümmert, der hat ernsthaft gefragt. Also der hat nicht darum diskutiert oder bloß den Mund gehalten oder so, sondern er hat einfach gefragt und das gehört mit dazu.